Ich finde es super, dass ihr es geschafft habt, noch zu kommen. Das hat mich total gefreut. Wir haben uns lustige Sachen ausgedacht, was wir noch alles tun könnten jetzt, um irgendwie noch die beiden vorstellen zu können mit Handy-Interview oder sonst irgendwelchen Dingen. Und ich finde es einfach super, dass es geklappt hat, dass ihr noch gekommen seid. Herzlich willkommen. Und auch vielen Dank für das, was ihr weitergegeben habt, was da in der Mongolei passiert. Es ist für uns wichtig zu erfahren, dass Gott nicht nur in Würzburg handelt und nicht nur in unserem Leben eine Rolle spielt, sondern dass Gott ein Gott der ganzen Welt ist und dass auf der ganzen Welt Menschen sind, die ihm begegnen, dass auf der ganzen Welt Menschen sind, die Erlebnisse mit Gott haben. Und es ist, finde ich, auch wichtig zu erfahren, dass es eine ganze Menge Ecken auf der Erde gibt, in denen es den Menschen nicht so gut geht wie bei uns, weil wir ganz häufig so ein bisschen in unseren eigenen Problemen stecken bleiben und sagen, oh, wir haben so einen stressigen Weihnachten, wir müssen jetzt noch die ganzen Geschenke einkaufen. Und die Leute in der Mongolei wissen erstens nicht, was Weihnachten ist, und zweitens könnten sie lang keine Geschenke einkaufen. Also wir leben einfach in unterschiedlichen Teilen der Welt, haben ganz unterschiedliche Probleme, und ich finde es gut, dass wir die Möglichkeit haben zu erfahren, was in anderen Teilen los ist und was Gott da tut. Christoph hat letzte Woche bei der Predigt über die Sarah gesagt, dass Glaube erst dann spannend wird, wenn das Leben aus Glauben ohne Gottes Eingreifen zu einer Niederlage wird. Könnt ihr euch erinnern? Glaube ist eigentlich erst dann richtig spannend, wenn wir völlig die Gelackmeierten sind, sobald Gott nicht wie erwartet eingreift. Und ich glaube, dass wir hier Menschen erlebt haben, gerade eben Andi Zier, Alex und eigentlich alle, die bei HELP arbeiten und auch im Ausland tätig sind, die ganz fest auf dieses Eingreifen Gottes vertrauen und denen Gott dann auch begegnet ist. Und das hat Auswirkungen nicht nur auf ihr eigenes Leben gehabt, sondern auch auf das Leben von ganz vielen anderen Menschen. Und ich möchte heute über einen Mann sprechen, der auch so ein Eingreifen Gottes erlebt hat in seinem Leben und dadurch eine ganz starke Veränderung in seinem Leben passiert ist. Es geht um Jakob. Jakob ist eine Figur aus dem Alten Testament, und Jakob ist der Enkel von der Sarah, von der wir neulich gehört haben. Sarah, die Frau Abrahams, die im hohen Alter noch ein Kind bekommen hat, Isaak nämlich. Und dieser Isaak hat wieder ein Kind bekommen, auch in hohem Alter. Und er hat nicht nur ein Kind bekommen, sondern sogar Zwillinge, Jakob und Esau. Und von diesem Jakob möchte ich heute erzählen. Und wir sind gesegnet mit guter Technik. Das wird uns heute aber vielleicht nicht nur zum Segen, sondern auch zum Problem werden, weil ich ziemlich erkältet bin. Und jedes Mal, wenn ich husten muss, dann gibt es wahrscheinlich einen riesigen Knall hier über diese Anlage. Also sehen wir das bitte nach. Das erste Mal kommt schon gleich. Jetzt noch ein paar Mal so gehen. Es tut mir leid, aber auch da habe ich keinen Einfluss drauf. Jakob kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Das haben wir letztes Mal schon gehört. Die Sarah als Frau vom Abraham hat in der Familie gelebt, in der es ganz viele, viele, viele Tiere gegeben hat. Es wird berichtet, dass Abraham, der Großvater Jakob, so viele Tiere hatte, dass er mit seinem Neffen Lot gemeinsam unterwegs war und irgendwann die Viehhirten sich gestritten haben, wer jetzt die besseren Weideplätze bekommt. Da geht es also nicht um eine Herde von 20 Schafen, sondern da geht es um eine riesige Herde von vielen, vielen Schafen und Ziegen und vielleicht noch anderen Tieren. Und es waren so viele Hirten angestellt, weil einer allein jetzt die eigene Herde gar nicht mehr hätte überblicken können. Das heißt, der Jakob ist aufgewachsen in einer Familie, die sehr reich war, sehr wohlhabend war. Und er ist aufgewachsen in einer Familie, in der das Eingreifen Gottes und das Reden Gottes, ich sage jetzt nicht an der Tagesordnung stand, aber es hatte eine Tradition über die letzten zwei Generationen, dass Gott sehr deutlich zu den Menschen geredet hat und sehr deutlich die Männer angesprochen hat und gesagt hat, ich habe was vor mit dir. Ich möchte, dass du in deinem Leben ein Wagnis eingehst, dass du auf mich vertraust und dass du mit mir an einen anderen Ort gehst, dahin, wo ich dich hinführen werde. Und dort, wo ich dich hinführen werde, da habe ich was Großes mit dir vor. Gott hat ganz große Verheißungen gemacht zu Abraham. Deine Nachkommenschaft wird ein großes Volk sein. Ich werde ihnen ein Land geben, in dem Milch und Honig fließt. Das heißt dann später, als das ganze Volk Israel, die Nachkommenschaft Abrahams, in dieses Land einzieht. Ich werde Könige aus deiner Nachkommenschaft hervorkommen lassen. Und deine Nachkommenschaft wird reichlich gesegnet werden. Dieser Jakob ist geboren zu einer Zeit, als Abraham noch gelebt hat. Das heißt, Abraham hat sehr wahrscheinlich noch mitbekommen, dass sein Sohn Isaak Zwillinge bekommen hat. Und es ist ganz üblich in der damaligen Zeit und ja heute auch noch, dass die Väter und die Mütter ihren Kindern erzählen, was in der Familiengeschichte so passiert ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich kein Wunder, wenn wir annehmen, dass Jakob und Esau sehr genau Bescheid wussten über das, was mit Abraham, ihrem Großvater, passiert ist, dass ihre Großmutter Sarah in hohem Alter schwanger geworden ist, dass sie selbst nur deswegen geboren wurden, weil eigentlich ein Gott ein Wunder getan hat, nämlich die Mutter von Jakob und Esau, die Rebekka, galt auch als unfruchtbar. und hat dann im hohen Alter eben Zwillinge bekommen. Wenn wir das heute hören, wäre es vielleicht nicht so unwahrscheinlich, wenn Menschen im hohen Alter Zwillinge bekommen, dann liegt es vielleicht daran, dass sie eine künstliche Befruchtung hatten. Da kommen Zwillinge recht häufig vor. Das war damals sicher noch nicht möglich. Und es wird uns berichtet von der Geburt von Jakob und Esau, dass zuerst Esau geboren wurde, dann Jakob, und dieser Jakob hielt seinen Bruder an der Ferse fest, am Fuß. Und das ist der Grund, warum er Jakob heißt. Jakob heißt nämlich, das ist zumindest eine Übersetzung, Fersenhalter. Das ist einer, der die Ferse von einem anderen festhält. Das Wort hat noch eine andere Bedeutung, da kommen wir später drauf. Die beiden Brüder sind recht unterschiedlich. Der eine ist sehr behaart, der andere hat eher so weniger Pelz. Dann der eine ist eher Feldarbeiter, der andere ist Jäger, geht raus und fängt Tiere, bereitet die dann zu. Und wie es doch immer wieder mal auch in Familien ist, der eine ist eher so der Liebling vom Vater, das ist nämlich der Esau, weil der Isaak doch recht gern halt wildes Fleisch isst. Und der Jakob war so der Liebling von der Mutter Rebekka. Wir erfahren dann von zwei Begebenheiten im Leben Jakobs, die jetzt vielleicht für uns in unserer heutigen Kultur nicht so einfach zu verstehen sind. Das eine ist, dass der Esau dem Jakob sein Erstgeburtsrecht verkauft. Erstgeburtsrecht bedeutet so viel wie, dass der erstgeborene Sohn das Erbe des Vaters antritt und vielleicht die anderen Geschwister irgendwie auszahlen muss oder zusehen muss, dass die ein bisschen versorgt werden. Aber im Wesentlichen ist es so, dass der erstgeborene Sohn quasi der Haupterbe ist von der ganzen Familie. Das ist das Erstgeburtsrecht. Und es wird berichtet, dass Esau vom Feld nach Hause kommt und unheimlich hungrig ist. Und der Jakob hat offensichtlich recht gut kochen können. Zumindest hat es gut gerochen. Und der Esau hatte furchtbar Hunger und hat gesagt, ich habe so Hunger. Und der Jakob stellt sich hin und sagt, du kriegst was von mir zu essen, aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Also das wäre, glaube ich, nach heutigen rechtlichen Maßstäben gar nicht legal, in so einer Notsituation jemanden anderen da zu erpressen. Aber der Esau war erstens so hungrig und zweitens offensichtlich nicht so wahnsinnig interessiert an diesem Erstgeburtsrecht, dass er dem Jakob das verkauft hat. Das hat auch noch nicht so große Probleme gegeben, aber später dann, als der Isaak alt war und schon langsam blind wurde und gesagt hat, ich werde jetzt bald sterben, ich möchte jetzt meinen Kindern, über meinen Kindern den Segen sprechen. Das war auch eine Tradition, die wir aus der Bibel kennen und die uns vielleicht auch noch aus der Vergangenheit bekannt ist, dass die Väter ihre Söhne, ihre Kinder segnen und ihnen noch was zusprechen am Ende des Lebens. Und da war es eben auch so gedacht eigentlich, dass der Erstgeborene, der Esau, den hauptsächlichen Segen bekommt vom Vater, weil er in dieser Nachkommenschaftslinie steht. Abraham hat den Segen an Isaak weitergegeben und Isaak wollte den jetzt eben an seinen erstgeborenen Sohn weitergeben, den Esau. Und weil jetzt der Jakob aber ja schon das Erstgeburtsrecht hatte und irgendwie auch an diesem Segen interessiert war und er auch der Liebling von der Mutter war, hat die Mutter dann angefangen, mit dem Jakob zusammen so einen Plan zu machen, wie man den Vater so betrügen könnte, dass er dem Jakob eben den Segen gibt und nicht dem Esau. Das ist eine ganz üble Geschichte, ich erzähle das jetzt nicht weiter. Der Jakob muss sich da furchtbar verkleiden mit Tierfellen und verstellt seine Stimme und ganz übel, jedenfalls der Vater merkt es nicht und segnet dann den Jakob mit dem Erstgeburtssegen, mit dem Segen, der eigentlich Esau zusteht. Und als der Esau das merkt, ist er richtig, richtig sauer, verständlicherweise. Und will unbedingt noch einen Segen vom Vater haben, aber der Vater sagt, einen Segen kann man nicht zurücknehmen, wenn ich den einmal gesprochen habe, dann ist es eben so. Das tut mir jetzt auch leid. Und der Esau ist verständlicherweise ziemlich sauer auf den Jakob, was dazu führt, dass der Jakob ziemlich Hals über Kopf dann das Dorf verlassen wird und flüchtet zu seinem Onkel in ein anderes Land. Also der Jakob offensichtlich in irgendeiner Weise erfolgreich, kann man sagen. Er hat also Dinge bekommen, die er wollte, wenn auch mit List. Und trotz allem, also er hat was erreicht, er ist erfolgreich, aber er ist dabei vielleicht nicht so ganz sauber vorgegangen und ist jetzt bei diesem Laban, der Onkel, sein eigener Onkel, und lernt eine Frau kennen und die würde er gern heiraten. Und jetzt wird der Jakob zum ersten Mal selber betrogen. Der Laban, der Vater von dieser Frau, sagt nämlich, gut, wenn du die Frau haben willst, dann musst du 7 Jahre bei mir arbeiten. Du musst 7 Jahre meine Schafe hüten und meine Ziegen und musst dich um die Tiere kümmern. Und das ist echte Liebe, wie wir sie halt aus dem Fernsehen kennen. Und der Jakob sagt, das macht er und dient da 7 Jahre. Und dann ist die Hochzeit. Und als er dann seine verschleierte Braut zu sich ins Zelt nimmt und die Ehe vollzieht und den Schleier lüftet, merkt er, dass der Laban ihm die ältere Schwester angedreht hat. und ist völlig entsetzt und rennt zu dem Laban und sagt, was ist denn hier los? Und dann sagt der Laban, ja, also bei uns ist es halt nicht so üblich, dass man die jüngere Tochter vor der älteren Tochter verheiratet. Und deswegen muss es jetzt halt mal die ältere Tochter erst sein, die Lea. Aber wenn du noch 7 Jahre bei mir arbeitest, dann kriegst du die andere Tochter auch noch. So, das macht er dann auch noch, weil das tatsächlich die Frau ist, die er unbedingt heiraten wollte und die er liebt. Und er bleibt also noch 7 Jahre da und bekommt dann auch die andere Tochter von Laban noch zur Frau. Rahel heißt die. Jetzt stinkt ihm das aber so langsam und er versucht auch da wieder ein bisschen zu Erfolg zu kommen. Und er ist da für die Tiere zuständig, für die Schafe und Ziegen. Und als der Laban ihn da einmal betrogen hatte, hat der Jakob gesagt, na wartet, jetzt zeige ich's Laban. Jetzt müssen wir hier mal einen Deal machen. Also ich bleibe noch 7 Jahre, aber wir machen es so, wenn ich auf deine Tiere aufpasse, dann lass uns so machen, dass die ganzen gesprenkelten und dunklen und fleckigen Tiere, die kriege ich dann später. Und die ganzen weißen und reinen und sauberen Tiere, die kriegst du. Wenn ich jetzt hier schon noch 7 Jahre bleiben muss. Sagt der Laban, ja, ist in Ordnung. Und dann greift er da auch wieder zu so einem Bio-Trick. Nämlich, da gibt es offensichtlich irgendeinen Baum oder irgendeine Frucht, die die Tiere recht, fortpflanzungswillig macht. Und er füttert eben vor allem die Tiere, die gesprenkelt und dunkel sind, mit diesen Stoffen und hält die dann auch alle beieinander, sodass sich die gesprenkelten und dunklen Tiere vermehren, wie die Kanickel, hätte ich jetzt fast gesagt, also wie die Ziegen und Schafe eben, und dass die Herde der gesprenkelten und dunklen Tiere immer größer wird und die mit den sauberen, mit den reinen Tieren, die bleibt halt so einigermaßen gleich groß. Die kriegen auch dieses Aphrodisiakum nicht zu essen und das führt dann dazu, dass die Herde wahnsinnig groß wird von Jakob. Und als der Laban das merkt und dann die zweite Frau ihm halt auch noch gegeben hat, hat er gesagt, so pass auf, jetzt das waren 14 Jahre, du hast deine Dienste getan und bevor ich jetzt hier bald gar keine Schafe und Ziegen mehr habe, wie wär's, wenn du wieder nach Hause gehst? Und Gott bestätigt das auch, Gott sagt zu Jakob, geh wieder zurück in das Land, aus dem du herkommst. Und er zieht dann eben mit dieser riesigen Herde los und geht wieder in das Land, aus dem er kommt und in dem natürlich Esau noch wohnt, sein Bruder, der immer noch sehr stinkig auf ihn ist. Und da bekommt er eben die Nachricht, als er gerade auf dem Weg nach Hause ist, in dieses Land, dass Esau mit 400 Mann ihm entgegenläuft. So, und das ist der entscheidende Punkt in seinem Leben. Der Jakob kriegt jetzt ein Problem. Das ist das erste Mal, wo man so einen Eindruck hat, dass der Jakob, dieser listige, eigentlich schlaue Kerl, jetzt nicht mehr so ganz genau weiß, was er machen soll und wie er sich da aus der Patsche hilft. Und man merkt, dass er Angst bekommt und er besinnt sich, dass es einen Gott gibt, der seinem Vater und seinem Großvater eigentlich Verheißungen gegeben hat. Und er gründet sich auf die Verheißungen und sagt, also, du hast doch gesagt, deine Nachkommenschaft soll groß werden. Du hast gesagt, dass mein Großvater und mein Vater und jetzt ich, nachdem ich den Segen ja erhalten habe, dass wir eine große Nachkommenschaft werden sollen, aber ich stehe gerade kurz davor, von meinem Bruder umgebracht zu werden. Das heißt, ich brauche jetzt Hilfe. Und er spricht dieses Gebet und fleht auch zu Gott, aber ich kann jetzt nicht so genau sagen, ob er wirklich voll vertraut, dass das alles so klappen wird und dass Gott ihn da aus der Patsche rettet. Und deswegen hat Jakob noch einen anderen Plan. Er nimmt nämlich einen Teil seiner Herde und sagt, ich schicke jetzt einfach mal ein paar Leute los, dem Esau entgegen und sage, dein Bruder Jakob, oder er sagt sogar, dein Knecht Jakob kommt dir entgegen und will dir ein Geschenk machen. So, du kannst hier Tiere von mir haben, um ihn zu besänftigen. Und das macht er nochmal und nochmal. Also er schickt da so immer wieder so ein paar Leute los, immer wieder mit ein paar Tieren, sodass wenn der Esau auf die erste Herde trifft, dann kriegt er ein Geschenk, dann kriegt er noch ein Geschenk und noch ein Geschenk. Und der Jakob versucht so nach und nach seinen Bruder zu besänftigen, damit er möglicherweise doch nichts auf die Mütze bekommt. Und da sitzt er jetzt an diesem Fluss Jabok, den seht ihr da im Hintergrund, den gibt's heute noch, und überlegt sich, wie kann ich das jetzt schaffen, dass ich den nächsten Tag überlebe. Wenn der Esau da kommt mit seinen 400 Mann, wird er mich wahrscheinlich niedermetzeln. Und da bekommt er Angst und weiß nicht weiter. Er war reich und die Möglichkeiten, die er hatte, waren die, dass er versucht, sein Reichtum in gewisser Weise zu teilen und von seinem Reichtum was herzugeben, um den Esau zu besänftigen. Das war auch einfach die Art und Weise, wie er bisher gelebt hat. Das war das, was er kennt, dass man mit Reichtum vielleicht Leute kriegen kann. Und ich denke, das ist eine Sache, die uns auch heute nicht ganz unbekannt ist. Mit Geld, mit Geschenken kann man doch ganz gut eigentlich die Leute kriegen. Also das wird auf der Arbeit passieren, dass jemand, wenn er höher belastet wird, wenn man ihm dann mal so ein bisschen was gibt, irgendwie, ja, du kannst dafür mal auf eine Fortbildung gehen oder ich lade dich mal zum Essen ein oder du kriegst eine Gehaltserhöhung oder die Eltern erleben das sicherlich auch bei den Kindern gelegentlich mal, dass wenn die Kinder irgendwas wollen, dann malen die Kinder irgendwelche tollen Bilder und sagen, darf ich aber dafür heute Abend länger aufbleiben oder da kriege ich dafür den Playmobil Zoo zu Weihnachten oder was der Dinge mehr sind. Hat er sich echt was einfallen lassen, der Jakob schenkt, will seinem Bruder 200 Ziegen schenken, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele samt Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen, 10 Esel, also alles, was gut und teuer ist, stellt er da zusammen und schickt es dem Esau entgegen. Aber er hat irgendwie die Befürchtung, das könnte nicht ganz klappen. Und deswegen hat er noch einen Notfallplan. Er schickt nämlich des Nachts erstmal seine ganze Familie und seine ganze Herde über diesen Fluss Jabok drüber, an so einer seichten Stelle, und will die schon mal in Sicherheit bringen und überlegt sich jetzt, wie er den nächsten Tag da überleben könnte, wenn der Esau auf ihn zukommt. Und da kommen wir zu der Geschichte, die ich euch jetzt mal kurz im Text vorlesen will. Mitten in dieser Nacht nämlich stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Fluss Jabok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss, nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob: Lass mich los, denn es wird Tag. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? Fragte der andere. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte er: Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn: Sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur: Warum fragst du? Und segnete ihn. Da rief Jakob: Ich habe Gott von Angesicht gesehen und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel oder Pniel, Penuel, Angesicht Gottes heißt das. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Und bis zum heutigen Tag essen die Leute von Israel, wenn sie Tiere schlachten, den Muskel über dem Hüftgelenk nicht, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Also Jakob ist da ganz allein am Fluss, plötzlich kommt ein Mann auf ihn zu, kämpft mit ihm, renkt ihm das Hüftgelenk aus und dann kommt es zu dieser ganz komischen Sache, dass der Mann ihn, obwohl er nach Punkten eigentlich vorne liegt, ihn nicht besiegen kann und Jakob ihn eigentlich so festhält, der andere Mann will dann gehen und sagt, ich muss jetzt los, aber Jakob lässt ihn nicht los und sagt, ich lass dich nicht los, ehe du mich gesegnet hast. Und damit kommen wir zum ersten Problem an dem heutigen Morgen. Ich kann euch überhaupt nicht erklären, was das genau bedeutet. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Ich habe keine Ahnung, warum der Mann ihm das Hüftgelenk ausrenken kann, aber ihn nicht besiegen kann. Ich habe keine Ahnung, warum der Jakob genehmigen muss, dass der Mann gehen darf und warum Jakob von dem Menschen, der ihm gerade das Hüftgelenk ausgerenkt hat, gesegnet werden will. Wenn da jemand Bescheid weiß, warum das so ist, dann kann er gern nachher auf mich zukommen. Aber ich sehe, dass der Jakob ein riesiges Problem hat. Und sein Problem besteht darin, dass er morgen seinen Bruder treffen wird und 400 Mann. Und er wird irgendwie versuchen müssen, lebendig aus diesem Kampf rauszukommen. Und spätestens als dieses Hüftgelenk ausgerenkt war, wusste der Jakob, dass das nicht mehr klappt. Der Jakob hat keine Chance. Das heißt hier in dem Text, und Jakob hinkte am nächsten Tag noch, weil sein Hüftgelenk ausgerenkt war. Also ich habe Menschen erlebt, denen das Hüftgelenk ausgerenkt wurde, oder die sich das Hüftgelenk unabsichtlich ausgerenkt haben. Das sind Höllenschmerzen und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nach so einem Tag Lust hat, seinen Bruder Esau und 400 kampferfahrene Männer zu treffen, die ihm eigentlich den Kopf kürzer werden lassen wollen. Und ich kann nicht erklären, warum Jakob dieses Unglück passiert ist, warum dieser Mann auf ihn zukommt. Aber ich denke, dass da ein gutes Bild drin steckt für Menschen, die heute in der Situation sind, dass sie eigentlich bisher gedacht haben, sie schaffen von ihren Fähigkeiten her ganz gut, die Probleme zu bewältigen, und plötzlich passiert irgendwas in ihrem Leben, vielleicht ein Schicksalsschlag, der es ihnen unmöglich macht, das, was sie sich vorgenommen haben, zu Ende zu bringen. Vielleicht irgendeine Situation, die dich dazu bringt, dass du jetzt keine Chance hast, deine Ziele zu erreichen, oder dass es vielleicht zu einer Niederlage kommen wird am nächsten Tag oder in der nächsten Zeit, weil du so getroffen worden bist, weil du so beeinträchtigt worden bist, dass du aus eigener Kraft das nicht mehr schaffen kannst. Und wir fragen uns ja oft, wenn irgendwelche Unglücke passieren, warum sind die passiert? Ich kann es in der Geschichte nicht sagen, aber ich möchte lernen. Das ist so ein Ziel, das ich mir eigentlich gesteckt habe bei der Geschichte. Ich möchte gerne lernen, wie Menschen, denen sowas passiert ist, damit umgehen. Ich möchte gerne lernen, wie Menschen damit umgehen, dass ihnen was passiert in ihrem Leben, was sie zurückwirft. Und ich möchte gerne wissen, was das mit ihrer Beziehung zu Gott dann macht. Führt es dazu, dass sie Gott anklagen? Führt es dazu, dass sie näher an Gott rankommen? Führt es dazu, dass sie sich von ihm abwenden oder dass sie zu ihm beten? Und ich sehe bei diesem Jakob, dass in der Situation, als Jakob kampfunfähig war und eigentlich wusste, dass er jetzt keine Chance mehr hat, dass da dieser Wunsch aufkam, dass er gesegnet wird. dieser Jakob, der sitzt oder steht total nass mit Höllenschmerzen in diesem Fluss, weiß, dass er morgen sterben wird. Und das Nächste, was ihm einfällt, ist, ich brauche jetzt Segen. Segen ist ein Wort, das häufig in Gottesdiensten vorkommt, das wir vielleicht auch häufig gebrauchen, manchmal vielleicht auch einfach so unbedacht, oder wir sprechen von Geldsegen oder so. Aber vielleicht gar nicht so leicht zu erklären, und deswegen schlage ich vor, dass wir uns jetzt kurz Zeit nehmen, nicht lang, um uns Gedanken darüber zu machen, was verstehst du eigentlich persönlich unter Segen? Fühlst du dich im Moment gesegnet? Oder wenn du dich gerne mal gesegnet fühlen würdest, wie sollte das aussehen? Was hast du für eine Erwartung? Wenn du gesegnet werden wolltest, wie sähe das dann aus? Lasst euch einen kurzen Moment Zeit. Wenn ihr Lust habt, sprecht kurz mit einem neben euch, den ihr kennt. Ich mache dann gleich weiter. Aber macht euch mal 1-2 Minuten Gedanken. Was ist für euch Segen? Wie würde Segen aussehen? Oder wie hat Segen in eurem Leben schon mal ausgesehen?
Ob wir die richtigen Wege gehen. Die Überlebenszeit ist jetzt. Denn die Messer sind gewählt. Der Schwätzer hat geschwätzt. Die Kampagne hat gehetzt. Die Regeln sind verletzt. Oh. Überlebenszeit ist jetzt. Kümmer dich um dein Leben, da kümmer dich um uns. Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen.
Ich würde eigentlich gerne jetzt. Ich wäre gerne jetzt durchgegangen, eigentlich hätte ich euch mal gefragt, was ihr darunter versteht. Leider fehlt uns dazu ein bisschen im Moment die Zeit. Ich möchte mal kurz auf das Wort Segen eingehen, weil das vielleicht manchen überhaupt nicht klar ist, wo dieses Wort herkommt, was das eigentlich bedeutet. Wir sprechen oft von Segen, aber was ist Segen eigentlich? Segen kommt von seiner Wortbedeutung her von signum, von dem lateinischen Wort, und das heißt Zeichen. Und damit ist das Kreuzeszeichen gemeint. Das heißt also, jemanden segnen heißt eigentlich in unserem Sprachgebrauch oder in unserer Wortbedeutung, dass jemand das Kreuzeszeichen über einem macht. Das wird ja auch häufig in Gottesdiensten getan. Das ist in der Taufe so, bei Hochzeiten und so weiter wird man gesegnet. Und da wird häufig dieses Kreuzeszeichen gemacht, dieses Signum. Aber das kann ja Jakob nicht gemeint haben, weil mit Kreuz hatte er noch gar nichts zu tun. Jesus war noch nicht da. Das Kreuz hatte noch keine Bedeutung als Symbol. Also muss es irgendwas anderes sein. Ihr seht im Hintergrund eine Folie, wo so die verschiedenen Worte, die verschiedenen Bedeutungen auch drauf sind. Wenn man im Englischen, wir singen ja häufig auch englische Lieder, da kommt dann das Wort bless vor. To bless somebody heißt jemanden segnen, aber auch jemanden rühmen, jemanden preisen. Und da habe ich dann mit Erstaunen festgestellt, dass das eigentlich ein Wort ist, das eher aus so einer heidnischen, aus so einer germanischen Tradition kommt. Das hat nämlich, das Wort bless hat in seiner Bedeutung was mit Blut zu tun, und das heißt mit Blut besprenkeln. Das ist eine Sache, die passiert ist damals. Wenn irgendwelche Opfer getan wurden, dann hat man die Leute mit dem Opferblut eben besprengt, um sie da irgendwie reinzuwaschen oder so. Also dieses to bless im Englischen, das kann jetzt auch nicht unbedingt das sein, was Jakob sich gewünscht hat, weil kann schon sein, dass er geblutet hat durch seine Verletzungen, die er hatte, aber das war nicht das, was er sich gewünscht hat, dass er mit Blut besprenkelt wird. Wenn wir im Neuen Testament lesen von Segen, dann ist häufig das Wort Eulogia, das steht hier oben links, und es bedeutet nichts anderes als Gutes aussprechen. Das heißt, dass man positive Dinge sagt über jemanden oder dass man zu jemandem sagt, dass er irgendwas gut gemacht hat, dass man ihn lobt, dass man sagt, du hast das toll erledigt, den Kindern zum Beispiel, du hast ein schönes Bild gemalt oder so, oder hast was Schönes gebastelt. Das ist schon was, was unserem Verständnis vielleicht näher kommt, aber das hat alles noch nicht unbedingt mit dem zu tun, was Jakob in dem Moment sagt, nämlich dieses Segnen, wie es im Hebräischen heißt, Bracha, steht hier rechts in der Mitte. Das bedeutet eigentlich übersetzt mit heilvoller Kraft begaben. Das heißt, wenn jemand um den Segen bittet, dann bittet er eigentlich darum, dass er eine Kraft erhält, dass er eine Möglichkeit erhält oder eine Option erhält in seinem Leben, die er von sich selbst aus nicht gehabt hätte. Also er bittet um etwas, was außerhalb seiner eigenen Fähigkeiten steht. Und das, finde ich, kommt eigentlich dem, was Jakob erbittet, da ziemlich nahe. Wenn wir also im Alten Testament von Segen sprechen oder von Segnen, dann bedeutet das, dass wir in das Leben von Menschen was reinsprechen, was dazu führen soll, dass eine Kraft in seinem Leben wirksam wird, die aus ihm selber nicht kommen kann. Also man spricht ihm quasi was Göttliches in sein Leben rein. Man wünscht ihm, dass Gott in diesem Leben was tut, was verändert oder ihm in sein Leben was reinlegt, ein Geschenk, eine Fähigkeit, die sein Leben bereichert und die in seinem Leben eine Ausprägung erhält, die er selber aus eigenen Möglichkeiten nicht gehabt hätte. Und ich glaube, das ist das, was Jakob klar geworden ist in dieser Nacht, dass er ein Mensch ist, der eigentlich überwiegend auf seine eigenen Fähigkeiten gesetzt hat, der überwiegend darauf aus war, seine Möglichkeiten zu erhöhen, seine Optionen zu erhöhen, seine Fähigkeiten zu verbessern oder sein Reichtum zu vermehren, seinen Vorteil zu kriegen. Der Jakob war ein Mensch, der eigentlich seit Geburt, kann man sagen, seitdem er sich da an dem Esau festgehalten hat, hat er sich gewünscht, eigentlich vorwärts zu kommen, weiterzukommen, größer zu werden, reicher, bevorteilt zu werden, einen Segen zu erhalten. Und als er jetzt merkt, dass er am nächsten Tag seinem Bruder begegnen wird und eine Menge Menschen, die nichts anderes vorhaben, als ihn halt zu bekämpfen und sich an ihm zu rächen für das, was er dem Esau angetan hat, und er diesem Mann begegnet, der ihn kampfunfähig macht, war, glaube ich, der Moment, in dem sich in seinem Leben was geändert hat. Und ich glaube, es hat sich geändert, dass er angefangen hat zu realisieren, dass er aus seinen eigenen Fähigkeiten heraus seine Probleme nicht vollständig lösen kann, dass seine Vergangenheit ihn heimholt, das, was er die ganze Zeit in seiner Familie getan hat, wovor er geflüchtet ist, holt ihn jetzt ein und wird zu einer späten Rache wahrscheinlich führen und dazu, dass alles, was er aufgebaut hat, das wird er verlieren. Und das ist der Moment, in dem er verstanden hat, dass es jetzt nicht mehr darum geht, aus eigenen Fähigkeiten irgendwas zu schaffen, sondern er braucht jetzt Hilfe von Gott eigentlich. Er braucht jetzt Hilfe von jemandem, der mächtiger, der kraftvoller ist als er selbst. Ich möchte auf eine, es wird heute ohnehin ein klein bisschen länger, ich versuche mich aber kurz zu halten, ich möchte auf eine Sache hinweisen, die ich ganz interessant fand, das habe ich gelesen, was Segen im Mittelalter bedeutet hat. Dem Segen ist eine ganz, ganz hohe Macht zugesprochen worden im Mittelalter, in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel war ein Segen wie so eine Art symbolische Reinigung auch. Man hat also den Segen nicht nur verstanden als was Fähigkeit oder Möglichkeit in dein Leben legt, sondern auch was dich wieder in Ordnung bringt, was dich reinwäscht. Man hat zum Beispiel, habe ich gelesen, wenn eine Maus in ein Weinfass reingefallen ist und von uns heute wahrscheinlich kein Mensch mehr Lust hätte, diesen Wein zu trinken, dann hat man einen Priester geholt und hat den Priester gebeten, dieses Weinfass zu segnen und hat dann geglaubt, dass dadurch, dass der Wein wieder in Ordnung ist, dass er wieder sauber ist. Und hat es dann getrunken. Man hat also geglaubt, dass Segen nicht nur was ist, was Möglichkeiten und Fähigkeiten oder Optionen in so ein Leben reinlegt, sondern auch was rein macht, was sauber macht. Damals gab es noch überhaupt keine Idee von Bakterien, von Viren, von übertragbaren Krankheiten oder so. Und man hat diesem Segen so einen ganz hohen Wert zugemessen. Und zum Beispiel auch, wo das auch nochmal ein bisschen rauskommt, das ist zum Beispiel beim Segen von Ehepaaren. Man hat also das in der damaligen Vorstellung gesagt, eine Ehe ist eigentlich nur dann rein oder ein Zusammensein von Menschen und auch eine sexuelle Vereinigung von Menschen ist nur dann rein, wenn sie gesegnet worden ist, wenn sie sozusagen von außen gereinigt worden ist. Und eine wilde Ehe, die es ja damals gar nicht gegeben hätte wahrscheinlich, die ist als unrein betrachtet worden, weil kein Segen auf dieser Beziehung lag. Also dem Segen, dem haftet so was Reines, was Saubermachendes an. Und in dem Moment, als man herausgefunden hat in der Wissenschaft, dass es sowas wie Hygiene gibt, dass es Bakterien oder Viren oder sowas gibt, oder dass es die Möglichkeit gibt, durch Waschungen, durch Desinfektion Krankheiten zum Beispiel zu vermeiden, hat man angefangen, über Segen nicht mehr nachzudenken. Da war Segen nicht mehr wichtig. Da hat sich also so ein Gegensatz aufgetan zwischen dem Segen auf der einen Seite und der technischen Machbarkeit auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass das eine Zeit ist, in der wir heute immer noch drinstecken und ein Konzept, das in unseren Köpfen ist, dass wir zuallererst mal versuchen, die Dinge zu schaffen mit den Fähigkeiten, die wir haben. Alles, was in unserer Macht steht, der Reichtum, den wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben, die setzen wir erstmal ein, um unsere Ziele zu erreichen. Und erst dann, wenn wir merken, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, dann erbitten wir auch noch vielleicht den Segen von anderen dazu. Das ist das, was hier so in der Folie rauskommt. Das sind zwei Konzepte, die sich nicht ergänzen. Wir machen das manchmal heute so und ich glaube, das kommt auch in christlichen Gemeinden ganz häufig vor. Wir arbeiten aus eigener Kraft so gut wir können. Wir stressen uns ab, wir arbeiten die Nächte durch oder wir proben hier in der Band oder wir machen eine Predigt oder wir kaufen Technik ein, wir schmieren Brote, wir bereiten Hauskreise vor und tun unheimlich viele Dinge aus eigener Kraft so gut wir können. Und in dem Moment, wo wir merken, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt brauche ich den Segen Gottes, dann setzen wir sich hin und sagen, Gott, ich schaff's nicht aus eigener Kraft, bitte segne das noch. Der Punkt ist, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist was mir wichtig ist, was Jakob, glaube ich, verstanden hat in dem Text. Und ich wünsche mir, dass wir das heute auch ein Stück mehr verstehen. Es geht ja darum, dass der Segen unsere Möglichkeiten ergänzt, sondern es geht darum, dass wir uns entscheiden, vertrauen wir unseren Möglichkeiten und der Machbarkeit unserer Ziele und Pläne? Oder leben wir aus diesem Konzept heraus, dass wir Menschen sind, die von Gott gesegnet werden und die Gott auch segnen will? Und der Segen ist das, was uns antreibt und das, was uns dazu bringt, dass wir die Dinge, die vor uns liegen, bewältigen können. Ich habe ganz lang danach gelebt, dass ich, und ich mache das heute in ganz vielen Bereichen immer noch, dass ich sage, ich tue erstmal, was ich kann. Und wenn ich nicht mehr kann, dann fange ich an zu beten und sage, Gott, ich schaffe es alleine nicht. Kannst du mir da irgendwie noch einen dazugeben, damit ich es irgendwie rechtzeitig schaffe? Aber soweit ich Jakob verstanden habe, und das kommt in seiner weiteren Lebensgeschichte raus, hört er ab diesem Moment auf seine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Das heißt, er vergisst nicht, dass er was kann. Er vergisst nicht die Dinge, die er gelernt hat. Er vergisst nicht, dass er reich ist und dass er viele Möglichkeiten hat. Aber sein Lebenskonzept steht nicht mehr auf der Tatsache, dass er reich ist und fähig, sondern sein Lebenskonzept steht auf der Tatsache, dass er von Gott gesegnet ist. Und dass Gott zu ihm sagt, ich will dich segnen, es ist erstmal völlig egal, wie reich du bist und was du kannst. Ich habe zu dir gesagt, dass du gesegnet sein wirst. Ich will in dein Leben Dinge reinlegen, ich habe dir Dinge verheißen. Du wirst eine große Nachkommenschaft haben, aus deiner Nachkommenschaft werden Könige hervorgehen, deine Nachkommenschaft wird ein Land besitzen. Das passiert alles völlig unabhängig davon, wie es dir im Moment geht und was du kannst. Es passiert, weil ich es in dein Leben reingesprochen habe. Und man könnte jetzt, ich habe da noch einige Folien, die müssen wir einfach jetzt übergehen. Er kriegt ja einen neuen Namen und er heißt ja ab sofort nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und Jakob steht hier nochmal, das hieß eben Fersenhalter, aber es hieß auch Betrüger. Es hieß jemand, der andere zur Seite gedrängt hat. Jemand, der vorwärts will mit Ellbogen. So. Jakob bedeutet, das ist jemand, der versucht, sich vorzudrängen und am ersten Platz zu sein. Und er bekommt einen neuen Namen, der heißt Israel, und man kann Israel übersetzen mit Gotteskämpfer, so steht es auch in den Texten teilweise drin. Aber es hat noch viele andere Bedeutungen, wie im Hebräischen viele Worte verschiedene Bedeutungen haben. Heißt Israel zum Beispiel auch, Gott wird kämpfen. Und das war eine ganz wichtige Zusage für den Israel damals, für diesen Jakob. Du brauchst keine Angst haben vor der Begegnung mit Esau, ich habe dich gesegnet und ich werde für dich kämpfen. Und tatsächlich kam es ja so, dass der Esau dem Jakob begegnet ist und der wollte den überhaupt nicht bekämpfen, sondern die haben sich vertragen danach. Völlig unrealistisch eigentlich und völlig unvorhersehbar, aber das war einfach ein Eingreifen Gottes in dem Moment. Israel heißt auch, Gott wird regieren. Und es bedeutet eben auch, dass ich meine Möglichkeiten aufgebe, dass ich nicht anfange, meine Lebenskonzepte mir selber zusammen zu schustern und zu sagen, was habe ich denn für Möglichkeiten und was lässt sich daraus machen, sondern dass ich sage, Gott, wenn du mich segnest, wenn du mir Dinge verheißt, wenn du was in mein Leben reinsprichst, dann vertraue ich darauf, dass du das auch umsetzen wirst. Dann vertraue ich darauf, dass das passieren wird, ganz ungeachtet meiner Möglichkeiten, meiner Fähigkeiten und meines Reichtums. Was in der Landwirtschaft allen noch völlig klar ist, dieses Erntedankfest, das ist, dass die Menschen völlig darauf angewiesen sind, dass Gott sie segnet. Ein Bauer kann nicht das Wetter machen. Ein Bauer kann nicht sagen, ob es ein gutes oder schlechtes Erntejahr wird. Und deswegen ist das heute noch eine gute Tradition in der Landwirtschaft, dass die Bauern am Ende des Erntejahres einen Gottesdienst feiern, wo sie sich bei Gott dafür bedanken, dass ihre Ernte so reichlich ausgefallen ist. Aber hier in der Stadt, wo wir im Büro sitzen oder irgendwas produzieren, wir sind nicht angewiesen mehr auf den Segen Gottes in unseren Köpfen. Wir sagen, wir haben die und die Möglichkeiten, das und das steht uns zur Verfügung, wir machen das jetzt. Aber wir haben heute erst erlebt, wir planen Dinge, wir möchten gern ein Werk vorstellen, wir möchten gern Leute hier haben und interviewen, aber es passieren Dinge, die nicht in unserer Macht stehen. Plötzlich brennt ein Auto auf der Autobahn, die Autobahn ist vollgesperrt und dann kommen die Leute einfach eine halbe Stunde später, vielleicht eine Stunde, es hätte ja sein können, dass sie gar nicht kommen können. Oder ja, wir planen so viele Dinge, aber wir berechnen so viele Dinge nicht ein, die nicht in unserer Macht stehen. Das heißt, ich glaube, das Konzept gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern das gilt ganz generell. Es gibt ja diesen Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen und damit meine ich alles. Ich glaube, wir können uns von dem Jakob abschauen, in dieser Situation, in der es ihm schlecht ging, wo er nicht weiter wusste, wo er hoffnungslos war, wie er den nächsten Tag überleben soll, hat er sich abgewendet von seinen Fähigkeiten und hat sich hingewendet zum Segen Gottes und hat gesagt, heute ist der Tag, an dem ich anfange, auf Gott zu vertrauen, seine Verheißungen wahrzunehmen und einfach nur noch das zu glauben, was er sagt und nicht auf meine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu schauen. Der Segen Gottes ist das, was unser Leben, glaube ich, lebenswert macht. Wir können Häuser kaufen, aber wir haben deswegen noch keine Heimat. Wir können tolle Matratzen kaufen, aber wir wissen nicht, ob wir heute Nacht gut schlafen werden und ob wir uns erholen können. Wir können Sex kaufen, aber es heißt nicht, dass wir eine liebevolle Beziehung zu Menschen aufbauen können. Wir können Fans haben, aber keine Freunde. Die Dinge, die wir zur Verfügung stehen haben, die machen unser Leben nicht voll. Aber an Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn wir anfangen, auf dieses Konzept uns zu gründen, glaube ich, dann kann unser Leben voll werden. Mit dieser Erfüllung, mit diesem Frieden und mit dieser Sicherheit, dass was immer mir passiert, dass ich in Gottes Hand bin, das kann uns ein Leben geben, das uns eine ganze Menge friedlicher und ruhiger macht und weniger abhängig von dem, was außenrum um uns passiert. Wir werden jetzt noch ein Lied hören, ein Segenslied von der Band. Das ist ein Segen, der im Alten Testament so steht und mit dem das Volk Israel jeden Samstag nach dem Gottesdienst gesegnet worden ist. Dieser sogenannte aaronitische Segen. Aber eine Sache ist mir ganz wichtig heute, und zwar, wenn heute Menschen da sind, die sagen, ich habe in meinem Leben gerade eine Situation, wo ich nicht genau weiß, wie ich darüber wegkommen soll. Ich bin am Grenzen meiner eigenen Fähigkeiten. Ich bin an der Grenze meiner eigenen Machbarkeit. Und ich möchte mich wirklich mal drauf einlassen, Gott an mich rantreten zu lassen und vielleicht mich segnen zu lassen, mir Gutes zusprechen zu lassen, dann haben wir heute die Möglichkeit dazu. Es werden hinten in den letzten Reihen, deswegen sind die besetzt, da werden einige Leute sitzen, Männer und Frauen, die bereit sind, mit euch zu beten. Ihr müsst nicht erzählen, was in eurem Leben Schlimmes passiert ist. Ihr müsst jetzt auch nicht auf die Knie gehen und sagen, ihr habt alles falsch gemacht. Ihr habt heute die Möglichkeit, einfach dahin zu gehen und zu sagen, ich möchte gerne von Gott mal so einen Segen empfangen. Und die Menschen werden euch den Segen zusprechen, weil wir dazu berufen sind, andere zu segnen. Und ich spreche besonders die Männer an. Wir reden hier über einen Mann. Und wir reden über einen Mann, der sehr fähig war. Und wir reden über einen Mann, der unheimlich reich war und der ganz viel aus eigener Kraft hätte tun können. Und er hat angefangen, auf Gottes Segen zu vertrauen. Also wir Männer, ich weiß, wovon ich spreche, wir sind oft zu, wir trauen uns vielleicht nicht, sowas anzunehmen, weil das vielleicht bedeuten würde, dass wir aus eigener Kraft zu schwach sind. Also, aber wir sind aus eigener Kraft zu schwach. Die Frage ist, ob uns das leicht fällt, es zuzugeben oder nicht. Deswegen möchte ich gern heute vor allem die Männer, aber natürlich auch alle Frauen einladen dazu, zum Gebet nach hinten zu kommen und einfach das sich mal zusprechen zu lassen. Und ein letztes Wort. Wir beten zu dem Gott der Bibel. Der wird beschrieben als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, dieser Gott, von dem wir den Namen nicht ganz genau wissen, der lässt sich bezeichnen als ein Gott eines Betrügers. Als der Gott eines Menschen, der aus eigenen Fähigkeiten, aus eigener Kraft gelebt hat. Der sich bisher nicht drum geschert hat, Gottes Verheißungen festzuhalten, sondern selbst aus eigener Kraft was zu tun. Dieser Gott nennt sich der Gott Jakobs. Und das bedeutet, dass wir alle, die wir vielleicht aus eigenen Fähigkeiten, aus eigener Kraft gelebt haben bisher und jetzt vielleicht mal das andere ausprobieren wollen, dass wir eingeladen sind zu diesem Gott. Dieser Gott hat nichts gegen Menschen, die es aus eigener Kraft probiert haben. Er möchte uns nur zeigen, dass es auch anders geht. Und ich möchte euch wirklich heute dazu ermutigen, euch zu trauen und euch einen Ruck zu geben und heute nicht hier rauszugehen, sondern nach oben zu gehen, in die letzten zwei Reihen und da Gebet zu empfangen. Amen.